Vielleicht habt ihr das Programmheft der Stadt Lörrach in den Händen gehalten. Die vergangene Woche und die kommende Woche sind eben auch in Lörrach die Wochen gegen Rassismus. Da gibt es ein Programmheft und tatsächlich stehen wir drin. Ja, zusammen mit den anderen Gemeinden der Evangelischen Allianz in Lörrach beteiligen wir uns an der Woche gegen Rassismus. Und heute wird in all diesen Gemeinden zu diesem Thema gepredigt. Die Würde des Menschen ist unantastbar von Anfang an. Also wenn ihr noch mal eine andere Predigt zu dem Thema hören wollt, könnt ihr gerne, einige dieser Gemeinden sind ja auch auf dem Internet auffindbar, könnt ihr da gerne noch mal was anderes auch anhören. Ich möchte besonders die begrüßen, die extra deswegen gekommen sind. Vielleicht hast du das gelesen, bist jetzt hier am Internet dabei oder sitzt sogar hier und sagst, das möchte ich doch mal wissen. Woche gegen Rassismus, Christen, Evangelium, wie gehört das, wie passt das zusammen? Was hat das miteinander zu tun? Was ist überhaupt die Haltung der Christen und der FEG zu diesem Thema, die Würde des Menschen? Ihr habt natürlich recht, ich duze einfach mal alle, wer das nicht mag, soll sich einfach gesiezt fühlen. Tatsächlich steht ja dieser Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, steht ja im Grundgesetz. Ja, das ist Artikel 1 Absatz 1, da kommt also vorher so eine Präambel. Das deutsche Volk hat sich im Wissen der Verantwortung vor Gott und vor den Menschen dieses Grundgesetz gegeben. Und dann steigt's ein, ja, mit diesem Artikel 1 und das ist so wie eine Überschrift. Da kann man alles andere drunter dann verstehen. Alles, was dann kommt, hat diese Überschrift. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Da werden noch die Menschenrechte aufgezählt. Die Rechte, die Menschen in Deutschland speziell haben, von Pressefreiheit, über Meinungsfreiheit, über Postgeheimnis. Hier steht da drin. Aber eben die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben gesagt, das soll unsere Überschrift sein. Nach den Erfahrungen des Dritten Reichs wollen wir so ein Land sein. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, Papier ist geduldig, oder? Man nimmt sich vielleicht sowas vor, irgendwie an Silvester oder so, sagt man gute Vorsätze fürs neue Jahr und dann sind sie bald schon wieder vergessen. Aber tatsächlich hat dieser Satz, diese Überschrift, hat sehr wohl Auswirkungen gehabt. Mir fällt da eine Sache ein oder ist eine Sache eingefallen, nämlich die Frage, darf die Bundeswehr gekaperte Flugzeuge abschießen? Komisch, werde vielleicht sagen, nee, ist tatsächlich ernst, werde gleich sehen, warum. Die meisten von euch werden wissen, was am 9. September 2001 am 11. September 2001 geschehen ist, an 9/11, wie man im Amerikanischen sagt. Ja, das sind damals 4 Flugzeuge gekapert worden und 2 davon sind nach New York geflogen, 2 nach Washington und 3 davon haben es tatsächlich geschafft, in wichtige Häuser einzuschlagen. Am bekanntesten sind die Twin Towers in New York, wo 2 der Flugzeuge eingeschlagen sind, die dann eingestürzt sind und über 3000 Menschen sind ums Leben gekommen. Und das war so einschneidend. Ich glaube, alle von euch, die das damals bewusst erlebt haben, 2001, die werden noch genau wissen, was sie, als sie das zum ersten Mal gehört haben, was sie gerade gemacht haben. Bin mir ziemlich sicher. Also ich weiß es noch ganz genau. Ich weiß noch genau, wo ich war, was ich gemacht habe, weil das war so eine einschneidende Nachricht, es war so unglaublich. Als ich es meiner Frau erzählt habe, damals wusste man nicht, wie viele Flugzeuge sich denn noch irgendwo entführt, wie viele sind noch entführt worden und bohren sich irgendwie rein. Also man war völlig verunsichert und war einfach nur sprachlos. Also von da war wirklich einschneidend. Und kein Wunder, hat es nachher auch die politische Diskussion bestimmt. Und der Bundestag hat ein Gesetz beschlossen. Er hat gesagt, wenn sowas in Deutschland passieren würde, also irgendjemand entführt ein Flugzeug und steuert, sagen wir mal, Richtung Neckarstadion. Samstag, Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayern München, alles rappelvoll. Und das Flugzeug, das entführte, mit 250 Menschen an Bord fliegt dahin, fliegt Richtung Neckarstadion, dann muss doch die Bundeswehr die Möglichkeit haben, dieses Flugzeug abzuschießen. Da muss man doch abwägen, oder? Da gibt es einerseits die Interessen dieser 250 Leute in dem Flugzeug und andererseits über 50.000 Menschen im Neckarstadion. Da muss man doch gucken, wie kann man den Schaden begrenzen. Da muss man doch dieses Flugzeug abschießen können. Diese philosophische Strömung, der heute wahrscheinlich viele anhängen, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich meine Schüler frage, was die so denken. Ja? Ganz viele denken so, utilitaristisch, sagt man dazu. Utilitaristisch. Also die denken tatsächlich so und sagen, ja, da muss man abwägen. Dann wurde das Gesetz beschlossen und ein paar Politiker haben gesagt, geht nicht, das kann nicht sein. Das widerspricht dem Grundgesetz und sind vors Bundesverfassungsgericht gezogen und haben gegen das Gesetz geklagt. Es waren vor allem ein paar bekannte FDP-Politiker, was Positives über die FDP sagen, die hören ja nicht so viel Positives in letzter Zeit. Und die haben tatsächlich geklagt und das Verfassungsgericht hat ihnen Recht gegeben. Sie haben gesagt, das geht nicht. So ein Gesetz geht nicht. Es ist nicht mit der Verfassung, mit dem Grundgesetz vereinbar. Gute Nachricht, wenn du da drin sitzen würdest in so einem Flugzeug oder vielleicht jemand aus deiner Familie, dann würdest du eh anders denken, als wenn dein Großvater gerade im Neckarstadion sitzt. Aber gute Nachricht für dich, du kannst dich drauf verlassen. Deine Würde als Mensch ist wirklich unantastbar. Ja? Die dürfen dich nicht einfach abschießen, geht nicht. Einfach umbringen, wo du doch gar nichts getan hast, einfach nur um ein paar andere Leute zu retten, geht nicht. Man kann ja immer noch das Flugzeug versuchen abzudrängen oder so. Ja? Gibt ja noch andere, minder schwere Lösungen, aber abschießen geht nicht. Die Diskussion darüber hat noch viele Jahre die Menschen in Deutschland zu Diskussionen angeregt. Man hat dann noch lange darüber nachgedacht, was das jetzt bedeutet. Aber das Gesetz ist in diesem Punkt entschärft worden. Dieser Punkt des Gesetzes war verfassungswidrig. Ja, aber jetzt die Fragen aller Fragen. Was hat denn jetzt dieser wunderbare, wie ich finde jedenfalls, was hat denn der jetzt mit unserem Glauben zu tun oder mit dem Christentum oder mit der FEG? Ja? Wo sind denn da die Zusammenhänge? Sehr schön, ja? Sagt die FEG, wir sind verfassungstreu, ja, das ist sowieso. Aber darum geht's nicht. Es geht tatsächlich darum, dass ich glaube, dass tatsächlich diese Würde des Menschen von Gott so gedacht ist. Dann muss ich euch natürlich beweisen, kann einfach so eine Meinung haben. Aber zum Beispiel sage ich euch, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Ist für mich auf jeden Fall ein Beleg dafür, dass Gott diese Menschenwürde so wichtig ist. Also als er den Menschen geschaffen hat, dann war das nicht einfach immer nur so ein Spielball für ihn, sondern er hat gesagt, er möchte, lasst uns, sagt er da, lasst uns Menschen schaffen. Jemand, der so ist wie wir und mit dem wir Kontakt haben können. Ja, wo wir alles das reinlegen, nach unserem Bild, alles das reinlegen, was uns auch wichtig ist. Also nicht, dass es heißt, Gott sieht irgendwie so aus wie wir, ja, wie du und ich, Bart oder so, sondern es geht darum, er hat uns Eigenschaften mitgegeben, die ihm wichtig sind. Kreativität, Liebe zur Schönheit, Ästhetik, Liebe überhaupt, andere lieben zu können, ein Gewissen, die Freiheit, entscheiden zu können. Ja, wir können frei entscheiden, was wir machen und was wir nicht machen. Und vieles, vieles mehr hat Gott einfach in uns reingelegt. Und die Bibel beschreibt dann auch noch, dass er hingeht und dem Menschen das Leben einhaucht. Er gibt dem Menschen das Leben mit seinem Atem. Und das dürfen wir alles für uns auch in Anspruch nehmen. Auch wir sind geschaffen, weil Jesus seinen Atem eingehaucht hat. Und das gilt uns, das gilt allen, die hier zuhören, das gilt überhaupt allen Menschen. Dieser Schöpfungsgnade, dieser Schöpfungssegen, der gilt allen Menschen. Unverändert. Bis heute. Und dann bleibt es nicht dabei. Nicht nur der Mensch ist jetzt geschaffen nach dem Bilde Gottes, sondern Das hat auch Konsequenzen. Gott schenkt dem Menschen Verantwortung. Er sagt, guck hier, guck dich um, wo du bist. Habe ich alles gepflanzt, habe ich so gemacht. Wunderschön. Ja? Die Blumen, die Tiere, herrlich. Die Farben, die Gerüche. Ich vertraue alles dir an. Kümmer du dich drum. Die Schöpfung ist uns anvertraut. Gott hat das Vertrauen in uns reingelegt. Macht ihr es. Es ist eure. Meine Schöpfung ist in eurer Verantwortung. Er hat geredet mit den Menschen. Ja? Er hat sie eben von daher ernst genommen. Obwohl er ja so viel höher steht als die Menschen. Trotzdem redet er. Er hört. Wenn du betest, Gott hört's. Kannst du sicher sein. Er hört's auf jeden Fall. Und so hat Gott eben dann den Menschen in seinen Taten auch das mitgegeben, dass sie wirklich Würde haben. Und dann, bumm, dann passiert's. Das Schlimmstmögliche. Gott hat gesagt, ich will dem Menschen nicht zu viel Freiheit, ich gebe ihm nur eine Regel mit einer Sache, die sie machen sollen. Ja, sie sollen nicht von diesem einen Obstbaum da essen. Das ist alles, sonst gebe ich ihnen nichts mit. Keiner, nichts sonst. Und was macht der Mensch? Er verbündet sich mit einem, der über Gott mies redet. Ja? Der sagt, der will euch bloß nicht, der ist gar nicht so nett, wie er tut. Ja? Der will euch was vorenthalten. Das, was ihr nicht dürft, das ist das Allerbeste von allem. Ihr seid ja blöd, wenn ihr es nicht macht. Uns wird überhaupt nichts passieren, nur Gutes. Macht das. Und der Mensch macht's. Also er missbraucht Gottes Vertrauen, er hört auf Gottes Feinde. Er macht das Einzige, was er nicht hätte machen sollen. Und alles ist kaputt. Auf einen Schlag ist diese ganze Situation kaputt. Was macht Gott? Was macht Gott in der Situation? Nehmen an, ihr habt irgendwas hergestellt, eine Vase oder so, ja, getöpfert. Die Vase ist völlig hinüber. Was macht ihr? Wegschmeißen, neue Vase. Macht Gott das? Nein. Er geht hin zum Menschen. Er sagt, was habt ihr gemacht? Er redet mit ihnen. Er macht ihnen die Konsequenzen klar. Ja? Er sagt ihnen, was das bedeutet, dass sie jetzt dieses zerstört haben, diesen Frieden des Paradieses. Was bedeutet das für sie? Und das Schlimmste ist, die Menschen sehen es ein, sagen, ja, ist so. Suchen noch ein paar Ausreden. Adam sagt, Eva war es. Eva sagt, die Schlange war es. Aber sie gucken an sich runter und es heißt, sie merken, dass sie nackt waren und sie haben sich geschämt. Stellt euch die Situation vor, ja? Ihr habt gerade den größten Scheiß eures Lebens gemacht. Steht vor Gott, der redet mit euch, ihr guckt an euch runter und ihr seid nackt. Was macht Gott? Nicht nur, dass er mit den Menschen redet und ihnen erklärt, sondern er geht hin, heißt es. Er machte Kleider und zog sie an. Leute, für mich, als ich das gelesen habe, Gänsehaut. Ich habe das schon so oft gelesen, aber ist mir noch nie so wie bei diesem Thema. Danke, danke Stadt Lörrach, dass wir dieses Thema haben dürfen. Ist mir noch nie so aufgefallen, wie Gottes Wesen, wie Gottes Charakter ist. Er gibt den Menschen ihre Würde zurück. In dieser Situation, ja, nicht irgendwann später oder so. In dieser Situation gibt er ihnen ihre Würde zurück. Er gibt den Menschen ihre Würde zurück. Auch das heißt, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Das Schöne daran ist wirklich, auch wir dürfen damit gemeint sein. Auch wir dürfen uns damit angesprochen fühlen. Auch für uns gilt das, dass wir diese Würde haben. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, ja? Wie eure Gedanken sind. Habt ihr selber vielleicht irgendwo gerade irgendwas verbockt? Oder denkt ihr, wie stehe ich vor Gottes Augen da? Was bin ich für ein Christ? Ich benehme mich gar nicht mehr so. Keine Ahnung. Oder habt ihr vielleicht Angst, weil ihr eine Diagnose von einer Krankheit bekommen habt? Oder seht ihr eure Eltern oder Großeltern, wie es denen geht? Und ihr seht, wie würdelos manchmal manche Situationen sind. Und ihr habt davor Angst und denkt, Mensch, wenn ich mal alt werden will, also dement will ich bestimmt nicht werden, lieber vorher. Schneller, schöner Tod, aber dement auf keinen Fall. Wie würdelos ist das denn? In all diesen Situationen darfst du dir gewiss sein, Gott gibt dir in jeder Situation, in der du bist, Würde. Du kannst alles verlieren, aber deine Würde vor Gott kannst du nie verlieren. Es ist auch ein Auftrag an uns, dass wir auch anderen Menschen gegenüber, die in solchen Situationen sind, dass wir auch denen gegenüber genau das weitergeben, dass sie genau diese Würde haben. Vielleicht geht ihr manchmal durch Lörrach und ihr seht da einen, den seht ihr immer wieder, der bettelt und so, ja, weil irgendwie er sich das Leben nicht, hat nicht genug Geld zum Leben oder vielleicht kein Haus und keine Wohnung oder was auch immer, ja. Und es ist gar nicht so nur, dass ihr dem was gebt, ja, dass ihr dem ein Euro-Stück oder ein 2-Euro-Stück in seinen Hut oder in seine Dose werft. Es geht darum, dass ihr dem Menschen ihre Würde gebt. Versucht ihn mal so zu behandeln, dass er weiß, er hat Würde. Das ist aber nicht das Einzige, wo wir sehen können, dass Gott unsere Würde im Sinn hat. Weil aus meiner Sicht das Höchste überhaupt, wo Gott zeigt, welche Würde er uns gibt, ist, dass er sich entschieden hat und gesagt hat, ich kann denen ja viel sagen, den Menschen. Ich kann viel für die tun. Aber sie werden immer denken, hier sind wir und da ist er. Ich habe einen Plan. Ich werde Mensch. Wie viel mehr Würde kann man den Menschen geben, als dass man selber ein Mensch wird als Gott? Als der, der alles geschaffen hat. Und das heißt, durch Jesus Christus sogar, den gab es von Anfang an, durch ihn ist alles geschaffen. Und er, dieser Teil Gottes sozusagen, oder diese Ausprägung Gottes, die sagt, ich werde Mensch. Ja? Ich werde geboren, mit allem drum und dran. Ich erscheine nicht einfach nur als 30-Jähriger irgendwie so, in voller Schönheit, so Halbgott, der auf der Erde erscheint. Nein, ich mache das alles durch. Ich werde Mensch von Anfang an, bis zum Ende. Bis zum Tod werde ich Mensch. Das ist eine Würde. Und für alle, die sagen, was hat jetzt der Glaube an Jesus Christus mit Würde zu tun? Lasst euch mal diesen Gedanken durch den Kopf gehen. Wie viel mehr Würde kann Gott den Menschen geben, wenn er existiert, von was ich überzeugt bin, als indem er selber Mensch wird? Und nicht nur, dass Jesus einfach nur auf die Erde gekommen ist, sondern noch viel mehr. Er hat auch in der Zeit, in der er gelebt hat, genau das gelebt. Ja, was mir an Jesus auffällt, ist zum Beispiel Feingefühl. Jesus hat so ein Feingefühl, wenn er mit Menschen redet. Ja? Weil ich ja irgendwie... Jesus ist ja mein Vorbild, ich will ja so werden wie er, immer mehr, ja, immer mehr werden wie er. Dann sehe ich das, was hat der für ein Feingefühl? Da kann ich noch so viele Schippen drauflegen, dass ich sein Feingefühl entwickle. Menschenwürde, jemand die Würde geben, Feingefühl und Liebe zu den Menschen, das gehört unbedingt zusammen. Das ist so wie eine dreifache Schnur, ja, das ist nicht voneinander zu trennen. Was hat der für ein Feingefühl? Die Frau am Jakobsbrunnen, ja, die irgendwie schon 6 Männer hat und jetzt mit dem 7. zusammenlebt, oder waren es insgesamt nur 6, ich weiß nicht, bin ja zum Glück nicht der Pastor. Wie redet er mit der? Mit so viel Feingefühl. Ohne, dass er irgendwie ihr was vormacht, ja. Er sagt, das ist nicht in Ordnung, was du machst. Aber er hat so viel Feingefühl, dass die Frau in ihr Dorf rennt und sagt, da ist ein Prophet, kommt schnell, ihr müsst den alle kennenlernen. Das ist doch eine Latte oder eine Messlatte. Wenn ihr mal jemanden seht und der macht irgendwie total Mist und ihr denkt, dem muss ich sagen, ja, dass der hinterher jubelnd durch die Gegend schreit und sagt, da ist einer gewesen, der hat mir gesagt, was ich falsch mache. Das ist wirklich eine hohe Messlatte. Und weil ich mir die Messlatte setze, das war immer für mich schwierig, stell dich vor, ich bin Schulleiter gewesen. Ich muss manchmal Menschen sagen, dass ihr Kind nicht auf der Schule bleiben kann. Und das ist die Messlatte. Das ist ganz schön heftig, sage ich euch, diese Messlatte umzusetzen. Aber es ist unsere Messlatte. Jesus hat Feingefühl. Und wie er den Menschen ihre Würde zurückgibt, sieht man auch an der Frau, ja, die dann eben kommt und ihm die Füße wäscht, salbt, die Füße küsst und die Tränen, die sie drauf geweint hat, mit den Haaren abtrocknet und so. Und alle sagen, was ist denn das für eine? Also Jesus, wenn du wüsstest, was die für einen Ruf hat, was die alles macht, schmeiß sie raus. Die hat hier nichts verloren in diesem heiligen Ort. Aber Jesus gibt der Frau ihre Würde. Er sagt zum Gastgeber, sie ist ein besserer Gastgeber als du. Du hast mir nicht die Füße gewaschen. Du hast mir nicht in den Arm genommen. Die küsst mich schon die ganze Zeit. Jesus gibt der Frau ihre Würde zurück. Weil genau sie das in dem Moment gebraucht hat. Ja? Oder denkt an Zachäus, ja? Dem kleinen Steuereintreiber oben auf dem Baum, ja, so kleinwüchsig, so das Gespött der Leute, aber der trotzdem die ganze Macht des Römischen Reiches hinter sich hatte und sie alle ausnehmen konnte. Einer der meistgehassten Leute überhaupt. Und Jesus kommt da nicht irgendwie und sagt, also heute mal Zachäus, ich weiß, du bist ein schlimmer Finger, aber ich will mal nicht so sein. So ist Jesus nicht, so redet er nicht. Er sagt, komm runter, ich muss heute bei dir essen. Du musst mich zu dich einladen. Und Zachäus springt vom Baum, weil er spürt das. Da ist jemand, der gibt ihm seine Würde. Er braucht sich nicht zu schämen. Nicht zu schämen, dass er klein ist und nicht dafür, was er getan hat. Er kann sich ändern. Er hat diese Würde. Es war ja schon so, dass es auch nicht nur jetzt sozusagen in der Zeit, wo Jesus auf der Welt war, das irgendwie was Neues war, ja? So nach dem Motto irgendwie, ja, im Alten Testament, da kenne ich Gott aber nicht so. Also erstmal haben wir es ja gerade beim Schöpfergott gesehen, dass Gott sehr wohl so war. Und zweitens, wenn man zum Beispiel den Stammbaum Jesu nur mal so ein Beispiel mal nimmt, dann sieht man dann da, wer da extra erwähnt wird, ja? Wer wird da erwähnt als einer der Frauen, in dem Fall sind es vier Frauen, der Frauen, deren Nachkomme Jesus ist. Ja, das geht schon los mit Tamar. Ich fülle mal die Geschichte nicht aus. Das ist sicherlich spannend, das zu hören. Das ist eins zu den Sachen, wo man sagen kann, irgendwie hier, wirklich Hot Stuff hier, Bibel, Hot Stuff. Also wenn man Hot Stuff haben will, lest mal Tamar nach und wie die zu ihren Kindern gekommen ist. Aber das war also nicht nach unseren moralischen Maßstäben war das nichts Gutes. Ja? Dann würden wir sagen, Tamar, das geht gar nicht. Ja? Und ihr Schwiegervater, der Juda, der hätte sie auch am liebsten irgendwie, ja, hätte er am liebsten was angetan für das, was sie getan hat. Aber er hat dann gemerkt, nee. Und Gott gibt ihr nicht nur die Würde zurück, dass sie Kinder bekommen kann, sondern Gott gibt ihr die Würde dazu, daher dadurch auch zurück, dass eben er sich entscheidet, dass sie einer seiner Vorfahrinnen sein soll. Tamar, Vorfahrin des leiblichen Jesus. Oder dann, da ist Rahab zum Beispiel. Ja? Rahab, die ging einem nicht ganz so ehrenwerten Beruf nach, in einer Stadt, die auch noch von den Israeliten erobert wurde. Und normalerweise gab es dann Mord und Totschlag. Aber sie hat gesagt, nein, das Volk, was da kommt, ich weiß, Gott, der wirklich wahre Gott, ist mit denen. Und sie hat denen geholfen, egal, ob es ihr Leben kostet. Und Gott hat es belohnt, indem er dem Volk befohlen hat, diese Frau aufzunehmen ins Volk. Und nicht nur das. Auch da, ihr könnt es schon ahnen, ja. Diese Rahab ist einer der Ururgroßmütter Jesu. Oder dann Ruth, ja, das ist die Moabiterin, die irgendwie, der Mann wegstirbt und dann entscheidet sie sich, ihrer Schwiegermutter zurückzufolgen nach Israel Und dann nach vielen Geschichten hin und her wird sie dann da geheiratet. Und auch das war ein Kampf, ja, dass sie da ihre Ehre zurückkriegt, weil sie war ja eben, sie war nicht mal Jüdin, ja, sie war eben eine Ausländerin. Aber sie hat gesagt zu ihrer Schwiegermutter: Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und Gott belohnt das. Er gibt ihr die volle Ehre und lässt sie einer seiner Stammmütter sein, einer seiner Urgroßmütter. Oder Bathseba, ja, das ist die im Bad, ja, die sich der David ausgeguckt hat. Auch sie ist einer der Urmütter Jesu und wird ausdrücklich erwähnt im Evangelium. Da wird geschrieben, ja, diese vier Frauen werden erwähnt. Also auch da schon. Also wir sehen, Gott wurde Mensch und auch das ist diese Tatsache allein, auch das, was er als Mensch getan hat oder was im Vorfeld geschehen ist, alles das sind Belege und Beweise dafür, dass eben Gott unsere Würde und die Würde aller Menschen sehr am Herzen liegt. Sehr beeindruckend finde ich auch, was Jesus am Ende seiner Zeit gesagt hat. Am Ende seiner Zeit, in der er hier auf der Erde gewesen ist. Er erzählt da, Hintergrund dieser Verse hier ist, dass er erzählt, wenn er mal zurückkommt, dann heißt es, und er wird die Völker alle versammeln, der Vater wird alle Völker versammeln, alle, die schon gelebt haben oder die noch leben. Und dann wird Jesus kommen und wird Recht sprechen. Jetzt ist ja die Frage, nach welchem Kriterium spricht Jesus Recht? Ja? Jetzt sagt er selber, was sind meine Kriterien? Die Christen werden hier nicht ausdrücklich erwähnt, weil die können ja nicht mehr, sie sind ja schon gerettet, aber auf irgendeine Art und Weise wird Jesus auch zu uns allen sprechen und sagen, was habt ihr da getan? Und er wird auch diese Sachen vielleicht zu uns sagen, vielleicht genau das Gleiche. Er sagt, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Wow. Wir merken, jemand, der hungrig ist und nichts zu essen hat, dem was zu essen zu geben, gibt ihm wirklich seine Würde wieder. Vor allem, wenn wir es nicht so tun, so gönnerhaft, ja, so irgendwie. Sondern einfach nur dem was geben. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ja, das ist überhaupt auffällig, gell? Das mit dem Fremdling, das kommt so oft vor. Gott, sind irgendwie die Fremdlinge, liegen dem so am Herzen. Die Armen, die vielleicht manchmal einen miesen Charakter haben sogar, weil sie arm sind, aber trotzdem, Gott liegen sie besonders am Herzen. Die Fremdlinge, die sich vielleicht manchmal seltsam benehmen bei uns, weil sie nicht wissen, wie man sich in Deutschland benimmt, aber Gott liegen sie besonders am Herzen. Die Fremdlinge, die trägt er uns immer und immer wieder auf. Und das ist so schön. Ich habe jetzt gerade, muss gerade an letzten Sonntag denken, die Taufe, ja. Da haben wir ja nicht nur verschiedene Menschen gehabt, natürlich Schüler von meiner Schule, ist nicht immer besonders, da hüpft er ins Herz ganz besonders, aber eben auch Menschen, die aus anderen Teilen der Erde hierher gekommen sind, aus Teilen Europas oder noch von weiter weg. Und das ist einfach schön. Das ist einfach schön, das zu sehen. Das heißt, dass wir als Gemeinde wirklich da Gottes Willen erfüllen. Und es ist so bereichernd, sage ich euch. Als ich in Japan war, so kleine Geschichte am Rande, habe ich wahrscheinlich schon mal erzählt in der Predigt, aber hört sie mal in dem Zusammenhang. Dann haben immer versucht, die Japaner mit mir Englisch zu reden über den Glauben. Und ich habe gesagt, warum wollt ihr mit mir Englisch reden? Ja, man kann nur, Japanisch geht nicht. Man kann nur Englisch reden, weil die hatten halt so eine amerikanische Theologie vor Augen. Und Denke und Sprache sind immer eins. Und dann dachten die, Gott ist ein Amerikaner. Und man kann über Gott nur auf Englisch reden. Und ich habe gesagt, nee, ich will, dass ihr mit mir auf Japanisch über Gott redet. Weil dann kann ich was über Gott erkennen. Weil Gott ist in jeder Sprache, in jeder Kultur, ist er irgendwo so ein bisschen drin. Zurzeit höre ich gerade auf Instagram immer, auf Instagram höre ich so eine Influencerin und die erzählt ein bisschen von der türkischen Sprache. Ich sage euch, das ist irre schön. Die türkische Sprache ist so eine wundervolle Sprache. Ihr könnt ja mal da irgendwie, wer will, kann mich immer anschreiben, da kann ich ihm den Namen von dieser Instagrammerin geben. wie die da das, die türkische Sprache erklärt. Es ist Wahnsinn, ja. Und man kann so viel lernen über Gott, weil da steckt so viel Schönes drin. Gott hat einfach, er möchte ja genauso, dass Menschen, die jetzt in einem muslimischen Land leben, zu ihm kommen, wie Menschen, die in einem scheinbar christlichen Land leben, zu ihm kommen sollen. Also ist er in all diesen Sprachen mit drin und lässt sich da entdecken. Ich bin ohne Kleidung gewesen, ihr habt mich begleitet. Ja, haben wir gerade schon gehört, gell? Wenn ihr euch mal nackt fühlt oder denkt an Menschen, die vor euch stehen. Vielleicht sind es sogar eure Kinder, eure Eltern. Die fühlen sich, stehen euch gegenüber, sagen euch irgendwas und fühlen sich nackt. Lasst sie nicht in dem Zustand. Gebt ihnen ihre Würde. Bekleidet sie. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Ich glaube, wir haben da genug sozusagen Aufträge, Sachen, die wir mitnehmen können, dass wir sagen können, Grundgesetz ist toll und dieser Satz ist toll, aber da steckt Gott drin. Und Gott gibt uns damit einen Auftrag. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Da ist Gottes Herz drin in dem Satz. Und da ist ein Auftrag für uns drin, die ihm nachfühlen wollen. Und ihr, die ihr vielleicht einfach mal hier reinguckt oder reingucken werdet und dieses Video angucken werdet, die einfach nur aus Interesse, kann ich sagen, das hat sehr wohl was miteinander zu tun. Das hängt sehr wohl ganz, ganz tief zusammen. Nehmt zwei Sachen mit, vielleicht auch noch mehr, aber mindestens diese zwei Sachen. Du hast Würde vor Gott. Gott spricht dir unantastbare Würde zu. Auch wenn du mal dement wirst, egal, wenn du mal pflegebedürftig wirst und irgendwelche Leute müssen dir die Windeln wechseln, egal. Auch wenn du gerade in einer Situation bist, wo du dich nackt, bloß, schlecht, unwürdig fühlst, Gott spricht dir Würde zu. Eine Würde, die man dir nicht nehmen kann. Und nimm es nicht nur für dich, sondern guck die an. Guck mal an, die neben euch sitzen. Ja, schaut mal kurz. Ich weiß, ich habe schon 2 Minuten überzogen, aber trotzdem. Schaut mal die Leute neben euch an. Ja, guckt sie euch an und denkt, Mensch, dem hat Gott Würde zugesprochen. Ja, in seinen Augen ist dieser Mensch wertvoll. Geht so durchs Leben mit diesem Blick. Wie sieht Gott sie? Er gibt ihnen auf jeden Fall Würde. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Jesus Christus. Amen.